Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. 30 Jahre sind die Deutschen jetzt wieder vereint. Eine ganze Generation ist seitdem herangewachsen und trotzdem scheint vieles noch nicht so lange her. Manche Klischees sind geblieben, manche Ressentiments vielleicht auch, viele Selbstverständlichkeiten sind erwachsen aus dieser 30-jährigen gemeinsamen Geschichte. Und dass die Feiern verhalten ausfallen in diesem Jahr, hat natürlich mit Corona zu tun und damit, dass sich die Welt in extrem kurzer Zeit für uns alle extrem verändert hat. Und vielleicht können jetzt im Corona-Zeitalter auch mehr Menschen im Westen nachvollziehen, was es bedeuten kann, aus seinem eigenen Leben einfach mal so herauszufallen, weil es nämlich praktisch keine Gültigkeit mehr hat und plötzlich ganz neue Regeln im Alltag herrschen. Wie viel die Kultur in diesem Zusammenhang, also wegen Corona, verliert, darüber sprechen wir in den Kultursendungen des Deutschlandfunks sehr häufig. Aber wir wollen heute auch zurückblicken, anlässlich von 30 Jahren Wiedervereinigung, auf die Rolle der Kultur damals und heute. Und deshalb bin ich froh, sprechen zu können mit Dr. Skadi Jenike, Bürgermeisterin von Leipzig und Beigeordnete für Kultur der Stadt. Seit 2019 ist sie auch Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Städtetags. Tages, schaut also deutlich über den eigenen Tellerrand hinaus in diesen schwierigen Zeiten und sie ist Mitglied der Fraktion der Linken im Stadtrat von Leipzig. Frau Dr. Jenike, Sie sind Jahrgang 1977. Ich möchte Sie zuerst fragen, wie hat Sie denn der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung persönlich angetroffen, wie familiär, vielleicht auch betroffen damals?
Ich habe das damals nicht gleich verstanden. Das hat mich sehr befremdet und mich sehr irritiert. Ich wusste, Großes ist im Gange. Das hat man gespürt. Das hat man auch über die eigenen Eltern gespürt. Da ist bei mir zu Hause nicht von Anfang an offen darüber gesprochen worden. Sicher auch aus Angst, sicher auch aus der leisen, später lauten Vorahnung, das, was jetzt hier passiert, wird alles auf den Kopf stellen und unser Leben, das meiner Eltern, dieser Generation von Grund auf in Frage stellen. Also die Stimmung habe ich sehr verinnerlicht und sehr tief, aber ich war damals 12 Jahre alt. Ich gebe zu, ich war auf keiner Demonstration und ich habe erst sehr viel später begriffen, was da vor sich gegangen ist.
Und hat es das getan, das ganze Leben umgestülpt, zum Beispiel Ihrer Eltern oder Ihrer Familie?
Ja, also das glaube ich, es gibt kaum eine ostdeutsche Familie, die mit Kontinuität über diese Zeit gekommen ist. Ich in meiner Generation habe das aber tatsächlich als eine unglaubliche Chance in Erinnerung. Ich habe diese Phase vor allen Dingen eben den Beginn der 90er Jahre, als der ja in meinem Alter wirklich mit der Pubertät zusammengefallen ist, als eine unglaubliche Befreiungszeit, als eine Zeit, wo alles möglich schien und wo so vieles ging und wo man so von heute auf morgen so alles selbst in die Hand nehmen konnte, auch musste, aber es war eben nicht der Imperativ, der manches erdrückt hat, sondern es war wirklich diese unglaubliche Befreiung und Ermutigung, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die meine Generation ganz wesentlich geprägt hat, im Unterschied zur Generation meiner Eltern.
Wie viel Generationenkonflikt ist daraus eigentlich erwachsen, Frau Jenike, dass Sie sozusagen ins Offene konnten, auch noch als ganz junge Studentin? Wie haben Sie damals diskutiert, auch über die alte DDR?
Also Sie haben ja vorhin gesagt, dass ich Mitglied der Fraktion Die Linke bin. Das bin ich als Bürgermeisterin nicht mehr, aber ich bin Mitglied in der Partei Die Linke. Und tatsächlich hat man, glaube ich, da ein etwas differenziert, zumindest würde ich das für mich als Linke in Anspruch nehmen, einen sehr differenzierten Blick auf die Ereignisse von 89 zu werfen. Das heißt nicht, dass man das nur als Linke kann, mitnichten. Aber mein Bestreben war es genau eben nicht, diese Schablonen und Vorurteile zu erfüllen, mit der man als Linke sehr oft konfrontiert ist. Und ich habe mit meinen Eltern, oder sagen wir mal, in diese Generationenkonflikt, der ist nicht ausgetragen. Der ist am Ende nicht ausgetragen. Und weil er wahrscheinlich auch mit einem ganz normalen Generationskonflikt zusammenfällt, die Chancen, die die Eltern, das kommt auch auf die Eltern an, ne? Aber die manche und sehr viele Eltern eben nicht genutzt haben, man die jetzt als Kinder genutzt hat und auch eine andere Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt hat. Ich glaube, da sind wir unseren und der Elterngeneration auch hier und da überlegen.
Und was sind die Fragen, die Sie heute, 30 Jahre danach, vor allem beschäftigen in diesem Zusammenhang, persönlich und auch beruflich? Also wie ist es? Machen Sie noch viele Unterschiede aus? Denken Sie mehr in regionalen Identitäten im Osten Deutschlands? Kommt das Thema der ungleichen Lebensverhältnisse oder des Beitritts, der eben nicht auf Augenhöhe stattgefunden hat, häufig auf Ihren Tisch?
Also sagen wir mal, die historische Dimension des Beitritts, die habe ich jetzt nicht alltäglich vor der Nase. Womit man aber täglich umgeht und was, wie ich schon sagte, meine Generation sehr geprägt hat, ist die unglaubliche Erfahrung, nichts ist von Gott gegeben oder nichts ist, also ein gesellschaftliches System ist änderbar. Und es ist, sind die Menschen, die es ändern. Das heißt aber auch, dass sie es gestalten und prägen können. Und das ist eine Erfahrung, wo ich, dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass das etwas ist, was uns unterschieden hat von sehr vielen Westdeutschen in meinem Alter. Vieles nicht für selbstverständlich zu nehmen, auch zu sehen, dass es Mühe kostet, es zu erarbeiten. Aber ich bin weit davon entfernt, auch das vielleicht eine Erfahrung mit den vielfach gebrochenen Biografien der unterschiedlichen Wendegenerationen, abschließend zu urteilen. Also das ist vielleicht auch etwas, was man gelernt hat, den differenzierten Blick auf die individuelle Biografie. Es kommt sehr viel mehr darauf an, dass man ein eigenes Verhältnis entwickelt, auch zur Demokratie ein wirklich persönliches Verhältnis entwickelt. Das ist eine Frage, die mich heute sehr beschäftigt, nach 30 Jahren friedlicher Revolution. Wo stehen wir denn im Demokratiebewusstsein? Und da muss ich leider feststellen, dass das, was da 89 voller Inbrunst und Leidenschaft und Engagement propagiert ist, auch heute noch nicht in sehr vielen Körpern und sehr vielen Menschen angekommen ist.
Und wie lautet Ihre Analyse dieser Situation? Das Thema Rechtsradikalismus zum Beispiel beschäftigt uns ja deutlich mehr sogar als früher, als noch in den früheren Jahrzehnten. Und mich würde tatsächlich Ihre Sicht auf das Phänomen interessieren und wo die Wurzeln dafür liegen könnten. Ist das der dunkle Schatten der vielen autoritären Jahrzehnte, die die DDR sozusagen direkt im Anschluss zur NS-Diktatur erlebt hat? Oder ist das auch wieder so eine westliche Perspektive, die ich da jetzt einnehme?
Das würde ich wirklich sagen. Das haben Sie bestimmt jetzt auch provokant formuliert. Also eine ungebrochene Kontinuität zwischen Nationalsozialismus und DDR zu machen, lehne ich ab. Dafür sind die Unterschiede zu groß. Und Sie überfordern mich auch mit der Frage, ob das Phänomen Rechtsextremismus, neue Rechte, rechtes Gedankengut, AfD ausschließlich etwas mit einer DDR-Sozialisation zu tun hat. Mitnichten, sonst gäbe es die AfD im Westen nicht. Aber und da auch nur von Kontinuitäten zu sprechen, die auf die Zeit zwischen 33 und 45 verweisen, glaube ich, ist zu kurz. Was ich aber sagen kann.
Das stimmt. Deswegen lassen Sie uns über diese mangelnde Verankerung sprechen, ja, die Sie aufgebracht haben.
Ja, da ist, das erlebe ich, dass es, wenn es zum Schwure kommt und man sich wirklich demokratisch zur Demokratie bekennt, was sehr mühevoll oft ist, was auch, das ist eine Freiheit, aber es ist auch eine Freiheit zur Verantwortung. Und diese Verantwortung individuell zu übernehmen, ich glaube, das kostet dann doch immer ein Stückchen Mut und Courage. Und da erlebe ich leider viel zu häufig, dass das Menschen nicht gelingt. Ich erlebe sehr viele Menschen, die das tun und das bestärkt mich auch jedes Mal und macht mir Mut, aber ich erlebe es eben auch oft nicht und da werde ich wütend. Und dann gleichzeitig auf der anderen Seite, so sozusagen im Spannungsfeld, erlebe ich immer wieder ostdeutsche Menschen, die zu Unrecht zu schnell in so eine rechte Ecke gestellt werden, einfach auch nur deswegen, weil sie tiefst verankertes Gerechtigkeitsempfinden haben. Und das wird in unserer Gesellschaft an so vielen Stellen tatsächlich verletzt. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch in der politischen Verantwortung dafür mehr Sensibilität walten zu lassen.
Wir sprechen am Donnerstag vor diesem Sonntag in einer Voraufzeichnung und in der Zeit heute lese ich einen Ausdruck von Thomas Oberender, dem Intendanten der Berliner Festspiele, der von der übergestülpten Erinnerung an die Wiedervereinigung spricht, womit er meint, dass die Erinnerung eben auch von der westdeutschen Perspektive dominiert sei. Fehlt Ihnen das auch, eine stärkere Aufarbeitung des Prozesses hin bis zur Wiedervereinigung? Fehlen Ihnen die ostdeutschen Stimmen in der kollektiven Erinnerung oder auch die Würdigung der Leistung der friedlichen Revolution, die eben mehr war als nur ein Mauerfall?
Ja, auch da erlauben Sie, dass ich etwas differenzierter antworte. Aus Leipziger Perspektive tatsächlich, die wir hier jeden 9. Oktober daran erinnern, dass hier 70.000 Menschen um den Ring gelaufen sind und sehr entscheidend mit dazu beigetragen haben, dass die friedliche Revolution vollzogen wird und stattfindet, habe ich nicht den Eindruck, dass die Erinnerung an 89 zu westdeutsch geprägt ist. Das kann ich mal aus Leipziger Perspektive sagen, nein. Mag man woanders anders empfinden, aber was ich mir wünsche, ist es auch hier so, dass es sich über die eine Generation, die 30 Jahre, doch manche Perspektive sehr viel stärker durchgesetzt hat als andere. Wir haben Stimmen auch nicht gehört und hören sie bis heute nicht, die an 89 erinnern. Und das finde ich schade, das ist ein Verlust. Und ich erlebe auch, dass hier und da die Erinnerung in Anspruch genommen wird, auch für andere Zwecke. Und da, das würde ich immer da, wo ich bin, mit Entschiedenheit zurückweisen. Es gilt, jeder, der also eine individuelle, persönliche Erfahrung 89 gemacht hat, hat sein eigenes Recht daran zu erinnern. Der hat seine eigene Wahrheit. Und das müssen wir einfach berücksichtigen. Da gibt's natürlich, wird kanonisiert, das ist doch auch normal. Und wir müssen auch lernen, das dann auch in die kollektive Erinnerung zu überführen. Diesen Prozess machen wir gerade in Leipzig, mit der Aufgabe, ein Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal zu bauen, mit der Aufgabe, einen Campus für Demokratie und Bürgerrechte zu installieren, am Platz der Gründung der Stadt Leipzig. Und wir sehen aber auch, wie mühevoll dieser Prozess ist und wie viel Reibungsverluste es auch 30 Jahre danach noch gibt. Ich sage dann immer, die gehören halt dazu. Wir müssen das aushalten und wir müssen genau da durch und dürfen nichts wegdrücken. Und jede Stimme hat das Recht, gehört zu werden.
Ich bin dankbar für den Hinweis auf die Montagsdemonstrationen ausgehend von der Nikolaikirche in Leipzig und auf das Einheitsdenkmal, denn das ist eine tatsächliche Leerstelle in Leipzig. 2013 wurde ein Entwurf aus bunten Klötzchen, wie man liest, erst zum Sieger gekürt, dann verworfen. Was ist seitdem passiert? Was ist da los?
Es steht der Auftrag nach dem gescheiterten Wettbewerb 2013 nach wie vor, ein Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal zu errichten. Aber es ist eben nicht so einfach. Und ich warne auch vor Eile, weil genau der Weg dorthin ist das Denkmal vielleicht schon. Ja, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt zu früh kanonisieren, zu früh einer Perspektive auf dieses historische Ereignis das Vorrecht geben. Ich glaube, dann wiederholen wir Fehler der Geschichte. Und wir haben ja gerade, also moderne Erinnerungskultur lebt ja gerade von der Multiperspektivität. Und die will eben auch ausgehalten werden. Und das ist mühsam und kostet Zeit. Und die nehmen wir uns aber auch hier in Leipzig.
Die Stadt Leipzig war nie arm an Kultur. Und sie hat natürlich nach der Wende auch noch in Sachen Infrastruktur, Bauprogramm oder Denkmalschutz schwer zugelegt. Vom Flughafen Halle Leipzig bis zur Wiederherstellung des Stadtkerns mit der alten Messe oder auch dem Museumsneubau mitten in der Stadt. Wenn man heute in den Osten Deutschlands fährt, dann hat man den Eindruck von viel lebendiger Kultur im Sinne von lebendigen Kulturdenkmalen. Die Schlösserdichte ist enorm, gerade in Thüringen zum Beispiel. Empfinden die Menschen vor Ort das eigentlich auch als Reichtum ihrer eigenen Geschichte oder leiden sie mehr an dem, was man natürlich auch häufig sieht, nämlich den Leerstand von Läden oder die verwaisten Städte in den kleineren Gemeinden, weil doch zu viel ausgelagert wurde auf die grüne Wiese?
Ich glaube, das ist auch eine sehr grobrastrige Perspektive. Ich kann das für Leipzig sagen, dass hier in Leipzig, wir haben das auch vor nicht allzu langer Zeit hier in der Bevölkerung mal repräsentativ erfragt, welchen Identitätskraft hat denn Kultur für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt? Und es ist enorm. Ich glaube, dass kulturelle Ereignisse, Erinnerungsmomente, aber auch kulturelle Institutionen, wie beispielsweise jetzt hier der Thomanerchor, woanders andere kulturelle Institutionen, eine enorme und nicht zu überschätzende Identifikations- und Zentrifugalkraft haben. Es ist doch gerade, sehen wir doch jetzt auch in Zeiten der Krisen, der Verunsicherung, woran hält man sich denn als Gesellschaft fest? Wo sind denn die Identitätsankerpunkte? Das sind häufig kulturelle Momente. Und insofern, auch wenn wir jetzt gerade sehr wenig Kultur aktiv erleben können, weil die Theater nicht voll besetzt werden können, weil in den Museen Beschränkungen gelten, alles richtig. Aber ich glaube, in der Identitätspolitik der Bevölkerung und als gemeinschaftsstiftendes Element unserer Gesellschaft, da wird die Kultur im Osten Deutschlands nicht, da ist sie nicht in Frage gestellt, sondern dass dieser Wert ist, glaube ich, tief in den Menschen verankert.
Und hat das auch mit der Rolle der Kultur in der ehemaligen DDR zu tun, in ihrer Funktion damals?
Zumindest liegt dieser Schluss nahe, wenn man sich darüber Gedanken macht, welchen Stellenwert Kultur da eben hatte. Sie war einerseits natürlich immer staatlich angebunden, war aber auch damit in einer zentralen Funktion und Aufmerksamkeit. Und diese zentrale Rolle des Künstlers in der DDR, der eben auch gefragt war und der ja mit einem gesellschaftlichen Auftrag versehen war, Gesellschaft mitzugestalten, das war ein normativer Auftrag, aber dieser Auftrag hat den Künstler auch Aufmerksamkeit, Bedeutung und gesellschaftliche Relevanz beschert. Und dieses spannungsvolle Verhältnis in der Stellung der Kunst, ich glaube, daran halten viele aus guten Gründen immer noch fest. Und das ist ja auch gut und richtig. Also ich finde das eine völlig legitime Haltung, auch heute noch zu sagen, natürlich baut Kunst und Kultur mit am Fundament unserer Gesellschaft.
Von der Wirkmächtigkeit der Kultur zu ihrer Machtlosigkeit, gerade in diesen Zeiten von Corona. Natürlich wird die Kultur als vorbildhaft erachtet und speziell von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien Monika Grütters mit vielen Millionen bedacht, mit einer Milliarde sogar für den Neustart Kultur. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob so viel da gerade tatsächlich startet. Was ist Ihr Eindruck, Skadi Jennicke? Wo stehen wir jetzt gerade im Moment?
Also, das ist eine schwierige Frage deswegen, weil ich natürlich auch knietief sozusagen in der Krisenbewältigung stecke und es zuweilen gar nicht so einfach ist, den Kopf da rauszuheben und mal so eine Überschau zu wagen.
Sie können uns einfach ein kleines Panorama geben, auch Ihrer täglichen Sorgen und Verantwortlichkeiten.
Wir sind glaube ich, der Kulturbetrieb war bis zum Sommer absolut im Beatmungsmodus, im Notbetrieb, im akuten Notbetrieb, im Runterfahren, im Wiederhochfahren, in der Organisation, hier und da von Kurzarbeit, im Hygienekonzept aufstellen. Und wir sind jetzt in der Phase, wo wir langsam lernen, oder der Kulturbetrieb ist in der Phase, wo er langsam lernt, das ist kein kurzfristiges Szenario, in dem wir uns befinden, sondern eher ein mittelfristiges. Wir kommen damit besser zurecht, wenn wir es annehmen als eine längere Phase und uns auch in der Wechselhaftigkeit der Hygieneauflagen ein Stück weit versuchen auszurichten oder einzurichten und es fürs Publikum zu denken tatsächlich. Und natürlich kommt jetzt in der Phase jetzt auch hinzu, alle, die Kommunen, die Länder und auch der Bund sind in der Haushaltsaufstellung und wir machen uns selbstverständlich, sehen wir jetzt auch die Verluste der Krise. Wir haben zu planen, was in 21, 22, wie wir die Finanzierung der Kultur absichern. Und da kann ich an der Stelle, wenn das erlaubt ist, wir haben jetzt schon weniger Einnahmen. Wir werden perspektivisch weniger Einnahmen haben. Zum einen, weil die Hygieneauflagen reduziertes Publikumsangebot nur erlauben, aber auch, weil das Publikum zögerlich ist im Besuch. Ja, und das ist eine Vertrauensfrage, das müssen wir langsam wieder aufbauen. Da wird es Einnahmeverluste nachhaltig geben. Und wir werden das ohne die Unterstützung von Bund mittelfristig, werden wir die Struktur und die kulturelle Vielfalt in unserem Land nicht gut aufrechterhalten.
Sie haben in Leipzig Stipendien für Künstlerinnen und Künstler ausgerufen oder es gab eine Aktion Leipziger Kultur. Fallschirm, so eine Art Crowdfunding oder Spendenaktion. Ist das mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Nein, das ist tatsächlich der Versuch, also das Stipendienprogramm, das gibt es auch auf Landesebene, wir haben das aber kommunal auch gemacht, das ist der Versuch, Künstlerinnen und Künstlern in der Krise Zeit zu schenken, bezahlte Zeit zu schenken, sich über Kunst im Pandemiebetrieb, wie kann Kunst funktionieren im Pandemiebetrieb, Gedanken zu machen, Konzepte zu entwickeln. Das sind ja Arbeitsstipendien, die dann in 21 auch realisiert werden können. Ich glaube, das war ein Stück ein guter Gedanke und eine gute Idee, das ja auch viele gleichzeitig hatten, um Künstlerinnen und Künstlern, die eben nicht institutionell gebunden sind, denn die hat es ja am allerhärtesten und am allernachhaltigsten bis heute ja getroffen, ein Stück Unterstützung zu bieten. Aber ja, das ist schwierig. Wir haben das in 20 jetzt gut hingekriegt, aber wir müssen es eigentlich auch in 21, 22 denken. Und damit sind die Kommunen allein überfordert.
Ich frage mich das auch relativ häufig, wie lange die Kultur sowas wie jetzt überhaupt durchhalten kann, weil ja, wie Sie auch schon angedeutet haben, die Gefahr besteht, dass das ältere Kulturpublikum auf die deutlich weniger zu besetzenden Plätze auch vielleicht nicht zurückkommt, solange wir keinen Impfstoff haben. Wird sich in Ihren Augen die Rolle der Kultur in Corona, nach Corona auch noch mal ändern müssen?
Es werden sich die Formen der Präsentation ändern, das glaube ich wohl. Dabei ist digitale Angebote sind nicht das Nonplusultra. Das war eine Ad-hoc-Reaktion, die war richtig zu dieser Zeit, aber das ist nicht das Modell der Zukunft. Kunst und Kultur lebt ganz wesentlich von der Live-Beziehung zwischen Publikum und Künstler. Ich mache mir wenig Sorgen um die Kunstproduktion. Ich erlebe an jeder Ecke und an jeder Stelle Künstlerinnen und Künstler, die voller Wut fast schon sagen, ich will. Also der Drang auf die Bühne, vors Publikum ist riesig, da mache ich mir keine Sorgen. Aber tatsächlich, wir müssen andere Formen der Präsentation finden. Und da haben wir jetzt, sagen wir mal, bis Sommer, wie gesagt, den Akutbetrieb gehabt, wo alle völlig besetzt waren von eben diesem Akutbetrieb. Und wir gehen jetzt in eine Phase, wo wir vielleicht auch in eine andere Dynamik des Nachdenkens kommen und mit ein bisschen mehr Größe und innerer Gelassenheit solche Konzepte erarbeiten.
Was schwebt Ihnen denn vor? Muss die Kultur digitaler werden? Das haben Sie verneint. Vielleicht persönlicher werden, pädagogischer werden, noch mehr staatliche Unterstützung beanspruchen? Das haben Sie quasi gefordert. Können Sie es mal an einem praktischen Beispiel erläutern? Was sehen Sie?
Also wie gesagt, ich sehe das Heil nicht in digitalen Angeboten. Ich sehe umgekehrt eher in noch mehr Sätzen auf den 1-zu-1-Kontakt, auf den Kontakt mit Publikum, der eben anders sein wird. Wir überlegen zum Beispiel, Lüftungskonzepte auch technisch unterstützt zu installieren, sodass wir die Säle, Theater, Konzertsäle besser besetzen können, auch wieder mit Publikum. Ganz ehrlich, ich habe das Rezept auch noch nicht. Wir sind da sehr auf der Suche und unterm Strich muss man sagen, ja, es wird vielleicht am Ende teurer, weil wir Kunst und Kultur für weniger Publikum anbieten. Aber für die wenigen, die dann kommen und die wirklich wollen, sie glauben nicht, was für unfassbare Erlebnisse im Konzert oder im Theatersaal sie jetzt in dieser Krise haben. Ich glaube, es wurde noch nie so viel geweint, wirklich, vor Rührung, vor wirklich angefasst sein von dem, was auf der Bühne gesungen oder gespielt wurde, weil man spürt einfach, wie sehr unsere Seele, unser Geist diese Erlebnisse braucht.
Sagt Skadi Jennicke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig, im Gespräch über 30 Jahre Wiedervereinigung und die Rolle der Kultur, vor allem auch in Corona-Zeiten. Nach uns folgt Kultur heute und hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.